Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andrea Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
Hallo, hier ist die Audioreise und es geht heute wieder auf Reisen mit uns. Erstmal wollen wir Dankeschön sagen. Dankeschön an unsere Hörer, die wieder zahlreich unsere ganzen Beiträge, unsere ganzen Podcasts hören. Und gerade die letzten Podcasts, Griechenland oder auch, wo wir jetzt in Norwegen unterwegs sind, sind sehr gut angenommen worden. Schon mal vielen, vielen Dank und kräftiges Weiterhören. Und natürlich bin ich heute wieder nicht alleine. Wir haben heute ein tolles Thema, die Lieblingsinsel der Deutschen. Da werden wir heute hinreisen und ich sage erstmal Hallo Dieter Döring.
Hallo Andi Schmidt.
Hallo, grüß dich. Ja, du warst ja auch schon mal auf Mallorca, oder?
Gibt es irgendjemand, der noch nicht auf Mallorca war?
Ja, ich kenne schon ein paar, die noch nicht dort waren.
Echt? Ja. Ich war auch schon öfter da, ja. Aber nicht so oft wie ihr beide.
Ja, denn wir haben ja noch jemanden hier bei mir.
Genau.
Genau.
Das ist der Jens Becher. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen euch beiden. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Aber ich fange gleich mal mit einer ganz, ich falle einfach mal direkt mit der Tür ins Haus.
Mach mal.
Jens, du bist unser Mallorca-Experte und da hätte ich gleich, bevor wir dich genauer vorstellen, wo ist denn dein Lieblingsplatz, zu dem du fahren oder gehen würdest mit deinem Lieblingsmenschen, um den Sonnenuntergang auf Mallorca zu genießen?
Was heißt würde? Natürlich, das machen wir auch. Aber wenn ich den Platz jetzt verrate, dann sind wir da nicht mehr, na, ist egal. Also pass auf, es gibt auf der Insel einen Berg in der Mitte, der Tafelberg, das ist der Randa. Der ist sehr gut zu erkennen durch seine weiße Kugel, die er da oben drauf hat. Die dient irgendwie dem Flughafen als Radarstation oder was auch immer. Und von diesem Berg, 507 Meter hoch, hast du eine sensationelle Sicht über die fast ganze Insel. Und da gibt es so ein kleines bisschen versteckt, wenn du am Hang so ein kleines Stück runterläufst, ich will jetzt mal sagen, so wie ein Dach, so ein Flachdach. Und da kannst du dich draufsetzen, nimmst eine Decke mit, nimmst eine Flasche Wein mit oder Cava oder Wasser vielleicht auch und kannst da ganz entspannt den Sonnenuntergang betrachten, wenn die Sonne ins Meer reinfällt in der Bucht von Palma. Platsch. Und das, einen Platsch macht die nicht, aber tschabum. Und das machen wir auch manchmal.
Ja. Okay, sehr schön. So, da haben wir gleich schon mal den ersten Tipp bekommen. Aber Jens, jetzt wollen wir natürlich erstmal mehr von dir erfahren. Du bist auch beim Radio, du bist auf Mallorca schon mehrere Jahre, aber du kannst es viel besser erklären. Was machst du, was hat mit dir und Mallorca das gemacht?
Was hat das mit mir gemacht, Mallorca? Na, zum einen hat es mich rangezogen und nicht wieder losgelassen. Das ist so mal das eine. Wir sind vor 9 Jahren auf die Insel gegangen, von Deutschland aus, mit einem Konzept, kann ich ja sagen, eines der größten Grillhersteller der Welt, der da so eine Grillakademie ins Leben gerufen hat, 2010. Und wir hatten eine dieser Grillakademies in Leipzig. Und dann kam diese kühne Idee, das könnten wir doch auch auf der Insel machen. Und das haben wir dann getan. 2013 sind wir dann nach Mallorca, nicht ausgewandert, aber halb ausgewandert und haben da auf Mallorca eine dieser Grillakademies betrieben. Und das war so der Einstieg für die Insel. Mhm. Und danach ist dann ganz viel passiert. Wir haben uns dann von dem Hersteller getrennt. Wir haben dann ganz viel Veranstaltungen gemacht. Wir haben ganz viel Events gemacht. Ich habe angefangen, wieder Fernsehen zu machen und bin dann irgendwann im letzten Jahr zu der verrückten Idee gekommen mit noch zwei Mitkollegen. Warum machen wir denn auf dieser Insel, auf dieser wunderschönen Insel, nicht einen zweiten deutschen Radiosender auf? Mhm. Haben uns erstmal alle angeschaut, wie so ein Eichhörnchen, warum wollt ihr das machen? Es gibt ja einen, braucht es noch einen zweiten? Und je länger die Leute dann drüber nachgedacht haben, haben sie gemerkt, dass das doch ganz sinnvoll ist, wenn man das ein bisschen anders macht als das andere Radio. Und dann haben wir dann angefangen und dann haben wir die Ärmel hochgekrempelt und haben im November die Firma gegründet und dann ging es recht schnell und seit Mai sind wir auf Sendung, spielen Musik, machen gute Moderationen, machen keine Nachrichten. Und unsere Werbung, das darf ich hier sagen, ist auch ein bisschen anders als bei vielen anderen Sendern.
Und inwiefern ist die Werbung anders?
Naja, es ist ein Unterschied, ob ich in einer Sendestunde, ich übertreibe jetzt mal 20 Werbespots habe oder ob ich nur 6 in der Stunde habe und den Rest der Werbepartner mit anderen Leistungen ins Programm einbaue. Contentbeiträge, Expertentipps etc. 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 Und das ist so ein Ding, das funktioniert ganz gut und das, was wir von unseren Hörern hören, ist nur Positives. Ich habe noch nicht, doch ein Negativ habe ich gekriegt. Ich höre euren Sender nicht, ihr spielt ja nur so komische Musik, die ich nicht kenne, so 70er, 80er Jahre. Es waren 90er Jahre und sie war doch sehr jung.
Okay. Ja, Tolle Geschichte. Man kann ja auch mal sagen, wie der Sender heißt.
Natürlich kann man sagen, wie der Sender heißt. Das ist Mallorca 1, 106.3. Und da, wo wir sind, ist Mallorca. Das ist so ganz klar.
Genau, kann man auch im Internet empfangen.
Natürlich
kannst über du. Über Webstream und so.
Kannst du weltweit empfangen, über sämtliche Aggregatoren, über die Webseite und in Mallorca halt auf FM 106.3. DAB haben wir leider noch nicht auf der Insel. Das dauert noch bestimmt noch ein Stück.
So, muss Werbejingle noch einblenden. Warte mal kurz. Ja, also dann warst du ja jetzt oder bist ja auch schon ziemlich lange auf der Insel und kennst wahrscheinlich, deswegen bist du ja auch hier, viele Ecken, die man als normaler Touri vielleicht nicht kennt. Ja? Oder auch Ecken, wo man sagt, da sollte man besser nicht mehr hingehen.
Also ja, natürlich. Ganz witzigerweise war das in den ersten Jahren, als wir auf die Insel gekommen sind, gar nicht so, dass ich mich groß auf der Insel auskannte. Wir hatten genug zu tun da mit unseren Grillkursen und mit den ganzen Sachen, die wir gemacht haben und sind recht selten irgendwie aus unserer Finca da rausgekommen, beziehungsweise hatten auch nicht wirklich die Zeit im Winter. Na klar, wenn nicht so viel los ist, dann nutze die Zeit schon mal. So richtig kennengelernt habe ich die Insel eigentlich, naja, klingt jetzt blöd, aber mit der Pandemie. Da waren wir erstmal eingesperrt, da konnten wir gar nicht raus. Und dann konnten wir raus und es war nicht viel los auf der Insel. Und dann hatte ich das ganz große Glück, dass mich Europas größter Reisesender anrief und gesagt hat, Mensch, willst du uns nicht online, on air vielmehr, die Insel zeigen, wenn wir irgendwelche Reisen haben nach Mallorca, dass du da hinfährst und unseren Zuschauern zeigst, wie schön es da ist. Mhm. Und jetzt bin ich seit 2021 regelmäßig unterwegs auf der Insel und zeige den Zuschauern von Sonnenklar TV, was es für schöne Ecken gibt auf der Insel, wo ihr Hotel ist, was ihr alles erleben könnt. Und so habe ich die Insel eigentlich so richtig eigentlich kennengelernt jetzt die letzten Jahre. Und da gibt es ganz, ganz viele Ecken. Ich weiß nicht, es gibt eine Studie, die ist aber schon etwas älter, dass 80% der Deutschen denken, Mallorca ist das, was diese 12 Kilometer Ballermann sind.
Beziehungsweise ein Quadratkilometer, wenn man ja so eigentlich ja, richtig
am Ende will. Ist es ja nicht mal diese 12 Kilometer. Ne? Du hast ja zwischen Balneario 1 und 12, das sind ja 12 Kilometer, aber das ist ja das Epizentrum, sage ich mal, ist ja zwischen der 5 und der 9. Da ist so ein bisschen Action.
Genau.
Und viele, also mittlerweile nicht mehr, aber viele haben das früher gedacht.
Und ihr habt ja euer Studio auch direkt an der Playa, ne?
Ja, wir haben unser Studio direkt an der Playa, weil wir gesagt haben, wir wollen zum einen für unsere Hörer da sein, wir wollen halt nah sein und wir wollen halt auch unseren Moderatoren oder wenn ich selbst im Studio stehe, dieses Gefühl geben, was sie dann halt in der Moderation auch transportieren. Und das ist schon was Besonderes, wenn du da Sonntagvormittag Sendung hast und hast einen Blick auf das türkisblaue Meer, den Strand, du siehst die Leute alle baden und sich erholen und machst da Sendung. Das ist ein ganz anderes Feeling, als wenn du auf irgendeine, keine Ahnung, Hinterhauswand guckst oder so.
Absolut. Ich kenne das Gefühl ja ein kleines bisschen. Ich hatte ja auch mal vor Jahren einen kleinen Sender gehabt dort und wir waren in der zweiten Reihe gewesen und wir hatten Blick trotzdem aufs Wasser. Ne? Also ist wirklich eine schöne Geschichte. Und ja, man kann da nur gratulieren. Das ist, glaube ich, in der Nähe vom Balneario 13, glaube ich.
Naja, so bei, ich sag mal, bei Säule 101, jetzt kommen die Mallorca-Kenner und sagen, ah, ich weiß, was er meint. Ja. Da stehen diese Leuchtsäulen von an der ersten Promenade und die sind durchnummeriert und an der 101 sind wir. Das ist in der Nähe vom Balneario 12.
12, ja, genau.
Also ziemlich vorn, wenn man reinfährt, vom Aquarium sind wir relativ weit vorn. Mhm. Hochparterre, also haben einen schönen Blick auf die ganze Geschichte, die läuft. Und da ist es aber ruhig. Also das ist jetzt nicht so das Epizentrum, dass da nachts irgendwie oder auch am Tag die krölenden Partyleute vorbeiziehen. Da ist schon sehr gediegen.
Also ich habe mal hinten am 15. hatte ich mal im Hotel öfters mal übernachtet früher. Da bin ich ja immer mal vorbeigelaufen. Also ich war der Krölende dann damals.
Da war ich zum Glück noch nicht da, sonst hätte ich dir was getan.
Nein. Nein. Man hat ja auch eine Vergangenheit von daher, ne, Dieter?
Ja, absolut. Aber meine Mallorca-Vergangenheit, die ist ja überschaubar. Obwohl ich bin irgendwann mal, ich bin allzu am Überlegen, wann das war, wann ich das erste Mal auf Mallorca war. Das muss irgendwie so 80 oder sowas gewesen sein.
Das war ja schon dann noch ein bisschen länger her, ne?
Ja, da gab es noch Dampfradio damals.
Also ich weiß noch ganz genau, ich war 1998 das erste Mal auf Mallorca gewesen. Und davor war ich eigentlich fast nur auf dem Festland und 98 war ich dort gewesen, direkt an der Playa, mittendrin, wusste nicht, was mir blüht. Ich habe damals eine Veranstaltung organisiert. Wir hatten damals in dem Club, wo ich gearbeitet habe, haben wir jede Woche eine Misswahl gemacht. Und wir sind mit allen 10 Siegerinnen nach Mallorca und haben dort dann die Siegerin gekürt, damals beim Semi noch in der Disco, wo jetzt Megapark steht, da gegenüber. Damals haben wir die Siegerin dort gekürt und ich war sozusagen derjenige, der das alles vor Ort organisieren musste und musste dann da mal hin.
Ja, ja, logisch, musst du hin.
Da konnte ich nichts dagegen tun.
Ne? Aber du hast dich ja wahrscheinlich auch nicht gewehrt, da hinzukommen.
Nee, habe ich nicht, aber ich habe mich gewehrt, wieder heimzukommen.
Aber ich glaube, da waren die Situationen auf der Insel noch völlig anders. Ja. Also selbst in den letzten 9 Jahren, seitdem wir da sind, was sich da alles entwickelt hat in der Infrastruktur, ja, oder in den Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben keine Ahnung, wie viel Lidls und Müllers und Aldis und sowas. Also ja, da hat sich extrem viel getan. Mein erstes Mal in Mallorca war nicht so, wie viele das vielleicht denken, dass du irgendwie erstmal viele, viele Jahre dahin fahren musst. Wir sind das erste Mal auf Mallorca gewesen 2007. Dann 2009 und dann war eigentlich klar, das machen wir jetzt. Da ist dann diese Idee geboren, wir könnten das, was wir in Deutschland machen, ja auch hier unten machen. Hm. Na, und dann war ich da. Und ich war bis dato noch nie an dem berühmten Ballermann.
Ja.
Hat mich nicht interessiert. Jetzt arbeite ich da irgendwie einen Steinwurf davon entfernt. Aber bis dahin war das für mich, war nicht mein Mallorca. Da gibt es viel schönere Ecken und viel schönere.
Auf jeden Fall.
Absolut. Also Ballermann war ich das erste Mal auch, glaube ich, vor 3 Jahren. Das war kurz vor Corona. Habe da auch gewohnt. Man versucht ja momentan auch jetzt von den Hotels, die dort direkt am Ballermann sind. Das wird ja alles hochwertiger mittlerweile. Da habe ich ein paar Tage gewohnt und das war das allererste Mal überhaupt, dass ich am Ballermann war und ich glaube, Andi, wir beide haben uns dann auch noch getroffen, ne, abends.
Genau, genau. Wir sind dann abends noch ein kleines Bierchen im Bierkönig trinken gegangen.
Kleines Bier im Bierkönig, ich finde den Fehler, ja. Genau.
Viele kleine. Finde den Fehler.
Aber du hast natürlich komplett recht, wieder am Ballermann oder an Arenal hat sich in den letzten Jahren, was die Hotels angeht, sehr, sehr, sehr viel getan. Also diese Zone da, ne, ist weit weg von nur billig absteigen und preiswerten, schäbigen Hotelzimmern. Natürlich gibt es sie auch noch, 3. Reihe, 4. Reihe, 5. Reihe. Aber was so die großen Häuser am Platz sind, die haben alle richtig Geld in die Hand genommen und haben ihre Häuser renoviert und haben die in einen anderen Standard gehoben. Und trotzdem sind sie immer irgendwie ausgebucht. Zimmerpreise an der Playa jetzt momentan und im September wird es noch eine Nummer schlimmer. Das ist heftig.
Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
Ja, man kennt es ja so ein bisschen auch von Spanien. Es kommen ja ab dem 15. September kommt ja wieder eine ganz andere Klientel, dann kommen ja die ganzen Vereine, dann kommen die in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Älteren, ja, die Gruppen, ne, und dann geht es dann so bis Anfang Oktober, kann man sagen, und dann flaut es dann so langsam ab. Ne, so habe ich es kennengelernt damals, als ich längere Zeit auf der Insel war.
Das ist in der Tat so, dass es bisher so war und ich glaube, ich erzähle kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Inselregierung versucht, diese Saison nach hinten deutlich zu verlängern. Ja. Und ich hatte, ist noch gar nicht so lange her, einen Termin mit der Tourismusministerin für die Balearen und die hat mir mal so ein paar Sachen erzählt, was denn alles geplant ist für den Winter oder was die für Anstrengungen unternehmen, um die Leute auch im Winter auf die Insel zu holen oder beziehungsweise auf der Insel zu halten. Und das ist erstaunlich, was es da für verrückte Dinge gibt. Das Verrückteste, was mich so erstaunt hat, es gibt ganz viele Fernsehserien, Netflix oder Prime oder was auch immer, die auf der Insel gedreht wurden. Ne? Da gibt es ganz viel. Und die Inselregierung bzw. Tourismusamt hat eine Landkarte herausgebracht und hat da die ganzen Drehorte eingezeichnet. Das heißt also, du kannst auf der Insel so ein nicht Hollywood-Sightseeing, aber so ein Netflix-Film-Sightseeing machen an diese Orte, wo die Filme gedreht wurden, die du vielleicht zu Hause gesehen hast.
Netflix-Pilgern.
Sowas in der Art.
Das ist eine schöne Geschichte, ne? Da sollte man das Patent anmelden drauf, Dieter.
Ja, auf den Namen, ja klar.
Logisch. Ja, genau, Netflix-Pilgern.
Ja, aber das ist halt nur eine Sache, die da vorbereitet haben, beziehungsweise die da machen und die geben da schon richtig Vollgas. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es in diesem Jahr schon eine längere Saison gibt. Also bei dem Wetter, was wir gerade haben, wir sind ja jetzt gerade aus der 40-Grad-Zone raus und sind jetzt irgendwie so bei Anfang, Mitte 30 Grad, also ähnlich wie hier in Deutschland. Und das Spannende, unser Mittelmeer hat mittlerweile über 30 Grad. Das, ja, also ist nicht
Badewanne.
Abkühlung ist es nicht mehr. Aber das bedeutet, selbst im November sind wir dann vielleicht bei 25, 26 Grad. Naja, da lohnt es sich ja mal da runter zu fliegen, weil das Wetter ist immer noch schön und du kannst dann in ein schönes, warmes Mittelmeer gehen. Und das macht Spaß.
Ja. Ich war damals sehr oft immer im Mai da, wenn im Prinzip Saisoneröffnung, nennen wir es mal so, in dem Bereich war. Und war im September da, aber dann nicht dort, sondern in meinen kleinen Buchten, weil das Wasser halt gerade so warm war. ja, so Ende September, weil du halt wirklich, du hast dann Tagestemperaturen so um die 24, 25 Grad und du konntest dann im Prinzip ins Wasser gehen und du hast keinen Unterschied gemerkt. Das Wasser war genauso warm, kalt, wie man möchte, wie die Lufttemperatur, ne? Und es war sehr angenehm gewesen.
Naja gut, du kannst ja auch nach Mallorca kommen, um nicht nur zu baden. Du kannst ja auf Mallorca extrem viel machen. Du kannst wandern, du kannst Radfahren, du kannst dich kulinarisch über die Insel vollfressen, sage ich. Also da gibt es ganz, ganz viel. Hm. Du hast halt auf der Insel ganz viele unterschiedliche Regionen, wo unterschiedliche, du sagst gerade Buchten, ne? Das ist unsere Südostecke da mit diesen ganzen vielen kleinen Buchten.
Genau.
Du hast das Tramontana-Gebirge, du hast die Playa de Muro, also auf dieser Insel wird dir nicht langweilig, wenn du das nicht willst.
Und du hast ja sogar Schnee im Winter auf dem Tramontana, ne?
Naja, du hast Schnee. Also, witzige Geschichte, dieser Schnee hält halt nicht lange. Ne?
Ja,
und wenn dann die Spanier aus Palma mitkriegen, dass auf dem höchsten Berg 1400, ich glaube 85 Meter oben Schnee liegt, dann setzen die sich in ihr Auto, fahren da hoch, um einfach mal diesen Schnee anzufassen und packen den sich aufs Dach und fahren wieder runter. Das könnt ihr euch vorstellen, dass die natürlich jetzt nicht so die perfektesten Winterreifen haben, wenn da oben Schnee liegt. Es ist immer Chaos.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Die packen es aufs Auto, so wie die Deutschen immer ein bisschen Sand mitnehmen vom Strand.
Ja, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so, so ohne, ne? Diese Sandmenge, die da jedes Jahr abhanden kommt am Strand, unfreiwillig. Ne, ja, weil das hast du überall hängen, in Haaren, in Handtuch, in Schuhen. Das ist schon ein Thema. Und wenn es dann im Januar noch ordentlich stürmt, dann kann es schon mal sein, dass der eine oder andere Strand keinen Sand mehr hat. Ja, hatten wir letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ja, so, und einige Buchten waren dann halt leer. Und dann müssen die da ganz umständlich wieder aus dem Meer den Sand wieder da reinpumpen, damit im April, wenn die Saison wieder losgeht, Ostern, alles wieder schick ist für die Touristen.
Ich war ja im Mai zuletzt dort, Cala Barca. War mal gewesen in der Anlage dort. Ist auch eine sehr schöne Ecke, muss man sagen. Also sehr viel Natur. Da wird ja auch gerade ein großes Hotel umgebaut. Ne? Das ist so, ich sag mal so, die Südosten, wie du schon sagtest, ist so eher so die Familienecke, glaube ich, oder? Das ist so die Ecke, wo man mit Familien sehr schön Urlaub machen kann.
Also, wenn du es jetzt für die Touristen siehst, sage ich jein, ja. Der Südosten, das ist so eine Ecke mit ganz vielen kleinen Buchten, mit ganz vielen Hotels, größere und kleinere Hotels, wo du auch mit Kindern gut Urlaub machen kannst. Das hast du dann nochmal im Bereich Alcudia, Can Picafo, Playa de Muro, einer der schönsten Strände der Welt, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn ich dich jetzt irgendwie dahin beamen würde und dich so hinstellen würde, zu den Karibik. Also es ist ganz sensationell mit diesem langen Steg da rein und dann hast du da diese Palmen. Das ist, also Karibik kann ich mir nicht vorstellen, dass das deutlich besser ist als da. Mhm. Aber du hast halt auch im Südosten für uns jetzt als Residenten den Unterschied, mir hat mal einer gesagt, weißt du, im Westen, da drüben in der Ecke Antrag, Calvia, wie es alles heißt, Santa Ponsa, da lebt das laute Geld und im Südosten lebt das leise Geld. Also du hast ja ganz viel versteckte Finkas und du hast ganz viele Leute, die da ihre Ruhe haben wollen, ne? Und es ist auch sehr weitläufig. Und du hast schöne Städtchen, du hast Santani, du hast Porto Colom, da wo ich wohne, du hast Porto Cristo und dann dazwischen Calador, die weiße Stadt, die Urlaubsstadt, wo auch jetzt gerade sehr viel Hochbetrieb
ist. Salinen, da auch die ganze.
Genau, du hast Colonie San Jordi, die Salinen, das berühmte Fleur de Sel kommt von da. Estrengstrand ist auch einer der schönsten Strände, ein langgezogener Strand, Sandstrand, klar.
Und du hast eigentlich immer kurze Wege, jetzt wenn du was einkaufen gehen möchtest oder irgendwas. Es ist momentan so viele Märkte, sage ich mal. Also die örtlichen Märkte natürlich auch, aber auch die Supermärkte, die sind infrastrukturell auch sehr gut ausgebaut mittlerweile, ja. Und man hat eigentlich nie weit, wenn man ein Auto hat, ist klar, wenn man zu Fuß irgendwo ist, ist dann ein bisschen schwieriger, wenn man so ein bisschen im Abseits lebt, aber mit dem Auto hast du heute nicht länger als 10 Minuten, 15 Minuten, dann hast du den nächsten Supermarkt vor der Tür.
Das siehst du so als Tourist und das ist natürlich auch genau so, dass du diese ganzen Einkaufsmöglichkeiten, ob jetzt die Lidls und Aldis und Eroskis und wie sie alle heißen sind, relativ nah hast. Aber der Inselresident, und das war so witzig, als wir da hingekommen sind, wir haben, damals war die Schnellstraße noch nicht fertig nach Palma, da hattest du eine Fahrzeit von uns aus, von Porto Colom nach Palma, von locker 45, 50 Minuten. Hattest du locker.
Ja.
So, und dann kommen wir da an und dann triffst du da Einheimische, sag ich schon, also Residenten, die länger da sind, ne? und triffst die da und unterhältst dich mit denen und trinkst Kaffee mit denen und guckst dann auf die Uhr und denkst, oh, 17 Uhr, du müsstest jetzt nochmal nach Palma in den Baumarkt. Das sind die vom Glauben abgefallen. Warum du jetzt um 17 Uhr nochmal nach Palma fährst, um nur in den Baumarkt zu gehen. Und sie waren irgendwie ein halbes Jahr nicht in Palma, weil sie zu weit ist. Also das Gefühl kriegst du dann schon, wenn du da, dann kriegt dein Leben eine ganz andere Beschleunigung oder Entschleunigung, finde ich.
Ja. Und so länger du da bist und umso näher du am Strand bist, umso weniger ist es Schwimmen irgendwann, oder?
Soll ich euch verraten, wie oft ich dieses Jahr im Mittelmeer war? Na, ratet mal, Freunde.
Zweimal.
Dreimal.
Also wenn es jetzt einen Preis gäbe, Andreas hätten gewonnen.
Null. Noch nicht ein einziges Mal.
Und woher weiß die 30 Grad? Also komm, hast du wenigstens den Fuß reingehalten.
Naja, mit dem Fuß war ich schon drin, aber wir recherchieren ja auch die Wassertemperaturen für unseren Radiosender. Also das ist aber so ein Ding, weißt du? Ich kann das ja morgen machen. Und ich kann das ja übermorgen machen. Ich bin ja immer da. Und da schiebst du das von einem Tag auf den anderen und hast immer irgendwas zu tun. Wenn du da Urlaub hast, bist du halt begrenzt in deiner Zeit. Du weißt, übermorgen Samstag geht der Flieger, nächste Woche auf Samstag geht der Flieger wieder. Und dann nutzt du die Zeit. Und das ist halt so ein Phänomen. Das ist nicht selten.
Dieter, bist noch da?
Ja, ich bin noch da. Das Phänomen ist ja genauso mit Frankfurt zum Beispiel. Ich habe mir immer noch nicht die neue Altstadt angeguckt, obwohl ich da jederzeit die Möglichkeit hätte. Wenn ich wahrscheinlich irgendwo dahin fahren würde, um Städteurlaub zu machen, dann hätte man das auf jeden Fall gesehen. Das ist so.
Ja, klar. Ich habe 10 Jahre in Leipzig gewohnt. Ich war noch nicht ein einziges Mal auf dem Völkerschlachtdenkmal. Genau aus demselben Grund. Kann ich ja morgen machen.
Ja. Bin ich weg. Ja, aber das ist meistens so. Ne? Das ist meistens so. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen nochmal auf die Insel eingehen, ich sag mal Ecken. Mittlerweile ist ja alles irgendwo erforscht. Also es gibt ja, glaube ich, kaum noch eine Ecke, wo man sagen kann, da ist man wirklich alleine. So Geheimtipps, den letzten Geheimtipp, den habe ich mir mehr oder weniger in der Nähe damals ein Häuschen gesucht. Das war Cabo de Moro, ja, die kleine Bucht, wo jetzt mittlerweile auf jedem Plakat zu sehen ist. Da hatte ich mein Häuschen gehabt nebendran.
Jetzt ist mal behalten. Heute ist das sehr viel Gold wert.
Ich weiß, aber ja. Corona hätte ich nicht überlebt, sage ich mal so, mit dem Häuschen.
Haben viele nicht überlebt, das Thema Corona. Ja. Aber weißt du, das Thema mit dem Geheimtipp, es ist vielleicht gar nicht so der Ort, ne, oder die Bucht. Es ist eher so diese, wo gehe ich hin, wo treffe ich auf Einheimische, was gibt es Besonderes, was ich noch nicht irgendwie gesehen habe oder was ich nicht kenne, wenn ich nur im Hotel bin und in der Anlage und nur zum Strand laufe. Ne? Also Mallorca ist ja, was die Tradition angeht, die Mallorquiner sind ja sehr verbunden mit ihrem Land. Ne? Das merkt man schon allein an der Sprache, dass die ja nicht als Amtssprache Spanisch haben, sondern Mallorquin. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wenn meine Tochter mit Mallorquin losgeht, bin ich weg. Kein Wort. Nicht eins.
Ja, das habe ich auch schon oft genug gemerkt. Ich kam mit meinem Spanisch nicht weit.
Wenn die nicht wollen. Wenn die das wollen, dann geht das. Aber wenn die nicht wollen, dann ist es vorbei. Aber ich meine, die Mallorquiner passen sich ja jetzt auch an. Na klar haben sie die ganzen vielen, vielen Jahre jetzt die Touristen mit offenen Armen begrüßt, mehr oder weniger. Klar, es gibt immer welche, die sagen, wir brauchen die Touristen hier nicht. Die haben aber nicht verstanden, dass sie davon leben. Und jetzt fangen die so langsam an, ihre Traditionen nach außen zu kehren. Ich merke das halt im kulinarischen Bereich und im Spezialitätenbereich, weil das ist halt so das, wo ich die vielen Jahre da unten gelebt habe und was mitbekommen habe. Ne? Es gibt da so viele kleine Sachen, die sich lohnen anzuschauen. Wenn ich denke an Soyer, an die Sobrasada-Fabrik. Sobrasada, kennt ihr? Habt ihr schon mal gegessen?
Nö.
Sobrasada ist so eine Paprikawurst, die wird quasi nur, also das Fleisch wird nur gewürzt mit Paprika und Salz und dann wird es in der Reifekammer gehangen. Das ist so, wenn jetzt kein Mallorquiner zuhört, kann ich sagen, das sieht so ein bisschen aus wie Streichmettwurst. Schmeckt aber total anders. Ne? Also für die Experten, die werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das ist halt so. Und da gibt es ein Museum. Da musst du erstmal draufkommen, dass es das gibt. In Soyer, in der Stadt der Orangen, gibt es ein Museum für diese Sobrasada, die schon 100 Jahre alte Tradition ist auf der Insel. Oder es gibt Bauern, die führen dich durch ihre Äcker und ihre Plantagen und dann bauen die da in der Plantage, und das sind sensationelle Geschichten, eine Tafel auf, und da sitzt du dann mit 25, 30 Mann in der Plantage. Jetzt werden es wahrscheinlich gerade die Feigen sein, die ersten Feigen sind jetzt gerade soweit, oder im Gewächshaus bei den Melonen, kann auch sein. Und da kriegst du ein Dreigangmenü aus den Produkten, die da anbauen. Hammer. Ja, und das kriegst du halt nicht mit, wenn du am Strand oder in der Hotelanlage bist.
Richtig. Es findet halt alles im Inselinneren statt. Ja, und ich war auch damals bei sowas dabei gewesen. Wir waren damals auch auf einer Plantage gewesen, aber damals mit Schinken haben wir viel gemacht, mit Wassermelonen, Honigmelonen, so mit im Prinzip allem, was auf der Insel angebaut wird auch. Ja. Und das war damals eine sehr tolle Sache. Also wenn man da die Möglichkeit hat, damals sowas zu erleben und mitzumachen, auf jeden Fall.
Ja, die Möglichkeit hat im Prinzip jeder. Ja. Wenn ich immer gefragt werde bei meinen Live-Schalten bei Sonnenklar TV, was empfiehlst du unseren Urlaub? Und dann sage ich immer, nehmt euch ein Mietauto, setzt euch in das Mietauto und fahrt einfach los. Der eine sagt links, da fährst du nach links. Dann sagt der nächste rechts, da fährst du nach rechts. Irgendwann kommst halt nicht mehr weiter, weil das ist ja eine Insel.
Yeah.
Und wenn du dann nicht weißt, wo du bist, Palma ist überall ausgeschildert. Also an dem kleinsten Zipfel dieser Insel steht ein Schild, da geht's nach Palma. Und da fährst du halt wieder hin. Und wenn du dann in Palma bist, findest du den Weg sicher auch wieder in dein Hotel oder in deine Unterkunft. Und du kannst da nicht viel verkehrt machen. Einfach losfahren. Nicht drüber nachdenken, einfach losfahren. Süden, Osten, Westen, zack, fertig aus. Mitte.
Ich habe früher die Tour immer ins Tramontana geliebt. Ich habe mir ein Motorrad ausgeliehen und bin dann über Andratsch, über Tramontana und dann hinten wieder runter. Auch da traumhaft. Allein kann man ja mit Fahrrad natürlich auch machen. Ist ja klar, muss ja nicht mal Motorrad sein. Das ist wahrscheinlich ja auch eine der beliebtesten Fahrradrouten, wenn man so möchte. Gut, es geht ein bisschen bergauf, ja, aber dafür geht es auch hinten wieder runter. Und das hat der Berg so an sich.
Das hat der Berg so an sich, genau. Und da musst du als Autofahrer aufpassen. Da wirst du dann, wenn du hinten Poyenza wieder runterfährst, dann schon mal irgendwie von 180 Fahrrädern überholt und weiß gar nicht, wie die geschieht. Ne? Also das Thema Fahrradfahrer, das ist so ein bisschen Fluch und Segen für diese Insel. Hm. Da sind wir im Südosten Gott sei Dank ein kleines bisschen davon verschont. Aber alles, was in dem Bereich kann, Picafo, Playa de Muro, Alcudia, Poyenza ist und dann ins Gebirge hinten rein. Das ist so der Fahrradfahrer-Hotspot. Da geht richtig die Post ab und das passiert im Februar, im März. Das geht dann, sobald es jetzt wieder nicht mehr ganz so heiß ist, im Oktober, November, geht das wieder
los.
Ja. Und die haben ja dann auch so ein Rennen, nennt sich 312er. Der ist 312 Kilometer lang. Da sind im letzten April, war der jetzt dieses Jahr April, ah, lass mich lügen, 8500 Starter gewesen. Und die fahren dann 312 Kilometer ins Tramontana und über die Insel Mitte Inca bis rüber nach Arta. Mhm. Das ist immer ein Massenauflauf an Fahrradfahrern. Mhm. Und es sind ja viele Profirad-Teams da im Winter trainieren da unten. Ne? Mhm. Gerade die Deutschen und die Tschechen, die sind alle da und trainieren da wochenlang aus Alcudia und machen da sich für Tour de France und sonst was fit.
Ja, einen bekannten Marathon habt ihr ja auch auf der Insel, ne?
Welchen meinst du? Es gibt einige.
Eigentlich alle. Und also es gibt ja so, glaube ich, einen richtigen Marathon, es gibt Halbmarathon, soweit ich weiß, gell?
Ach du, es gibt Triathlon, es gibt den Marathon in Palma, da gibt es aber verschiedene. Früher hieß der TUI-Marathon, der heißt jetzt irgendwie anders.
Genau, den meinte ich.
Den meinst du, okay. Ja. Und bei uns in Porto Colom hast du halt einen Triathlon und dann gibt es noch einen Ironman, also da gibt es ganz viel. Mhm. Und das sind so Sachen, die machen die Mallorquiner oder die Spanier nicht für die Touristen, die machen die für sich.
Mhm. Genau.
Da ist nichts mit, wir machen das nur, damit wir die Touristen unterhalten. Nein, das machen die komplett für sich.
Mhm. Darauf wollte ich ja hinaus, dass es ja auch sehr viele Sachen auf der Insel gibt, wo jetzt mal der Tourismus nicht sehr viel mit zu tun hat, ne? Weil man kann aber mitmachen, das muss man dazu sagen. Also wenn einer mitlaufen will, ist das überhaupt kein Problem da, glaube ich, mitzumachen. Ne?
Das kann, natürlich, da kann jeder mitlaufen, da kann sich jeder anmelden, gerade so wie bei dem 312er, das ist halt internationale Starterliste, da kann jeder mitfahren. Und jetzt im August sind gerade so, die nennen sich so die Dorffeste, die heißen dann Gorefok, da geht es um Lagerfeuer und die haben ja diese Tradition der Dämonis, also der Teufel. Und das geht jetzt reihum und ich glaube jetzt am Wochenende, am nächsten ist einmal irgendwo bei Calamillo und das musst du dir als Tourist schon mal angucken. Aber die Spanier warnen schon, passt auf, das ist nichts Einfaches. Das mit dem Feuer nehmen die schon komplett ernst. Ne? Mhm. Also da solltest du nicht die beste Klamotte anziehen und am besten zu Schuhe und das Kind sollte nicht an der ersten Reihe stehen.
Ja.
Da lassen die richtig die Sau raus. Mhm. Und das feiern die für sich, diese Dorf- und Patronatsfeste feiern die für sich und natürlich für den Tourist, der gerade da ist und der das mitkriegt, was nicht immer so ist, ne? Weil die machen das dann halt in ihren spanischen Medien und dann kriegst du das nicht wirklich mit als Tourist, dass da irgendwas ist, wenn du es nicht irgendwo erfährst von Freunden, die länger da sind oder so.
Oder von einem Radiosender.
Oder von einem Radiosender, der sich da sehr bemüht, das auch den Deutschen mitzuteilen. das ist schon ein Spektakel.
Oder von einem Podcast, der das vielleicht dann auch mal ein bisschen publiker macht, ne?
Genau.
Also natürlich, klar, da gibt es viele Wege und Podcast ist, glaube ich, einer der coolen davon.
Übrigens, weil ihr gerade von Finca gesprochen hattet vorhin, mir ist jetzt gerade nochmal eingefallen, ich war auch mal für mehrere Tage auf einer Finca, auch Muro war das da in der Nähe und zwar, vielleicht kennt ihr die ja sogar, das war die Finca Soncera.
Finca Soncera.
Ja, das war irgendwie ein früherer TUI-Mitarbeiter, der, glaube ich, da irgendwie TUI geleitet hat auf Mallorca und der sich dann da selbstständig gemacht hat.
So eine größere ist das, oder?
Genau, der hat die dann gekauft, ausgebaut und da kann ich mich auch daran erinnern, dass die ganzen Gäste eigentlich abends immer unter den Bäumen im Schatten an einem großen Tisch gesessen haben und alle zusammen gegessen haben. Das war dann so eigentlich sehr familiär, das Ganze da, mit allen Gästen zusammen.
Na, das hast du ja auf diesen ganzen Agroturismo, Fincas, wie die heißen, hast du das ja, dass du da ganz schnell diesen A-Familienanschluss kriegst und B, dass du untereinander, wenn es verschiedene Reisegruppen sind, dass du sofort da Kontakt kriegst und das macht ja auch diesen Finca-Urlaub aus. Ne?
Mhm.
Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren extrem explodiert. Auch vor der Pandemie war Finca-Urlaub schon groß, aber wo es dann wieder losging, wir können wieder reisen, haben sich ganz viele dafür entschieden, wir mieten uns eine Finca, da sind wir doch ein bisschen abgelegener und haben nicht so einen Trubel wie in einem Hotel. Mhm. Und ich glaube, wer das einmal gemacht hat, das erste Mal, und der lässt dann nicht wieder los davon. Mhm. Ne? Was ja. aber gut so ist.
Ja, ja. Ich war mal auf, ich glaube, das war die, wo du beschrieben hast. Also das war mehrstöckig, oder Dieter? Also so.
Das Hauptgebäude ist ja. mehrstöckig, aber soweit ich jetzt noch mich erinnere, war das ein Nebengebäude, wo ich gewohnt habe. Das waren, glaube ich, früher mal Ställe gewesen oder so, die da ausgebaut wurden, aber sehr fein ausgebaut. Also um Gottes Willen, das hört sich jetzt so komisch an, aber sehr schön ausgebaut wurden.
Extra für dich, Dieter.
Mit dem Trog. Ich weiß gar nicht, wofür der Trog eigentlich war.
Genau. Badewanne.
Ich wollte gerade sagen, Badewanne.
Ja. Also war eine sehr schöne Finca mit einem kleinen Pool dabei, aber wirklich sehr schön. Also das kann man wirklich nur empfehlen. Also es gibt wirklich ja auf Mallorca auch wirklich alle Möglichkeiten der Unterkünfte, ob man es jetzt wirklich in ein billiges Hotel haben will. Obwohl ich mich frage, warum will man ein billiges Hotel? Aber gut, anderes Thema. Man kann ja wirklich alles machen. Ferienhäuser, man kann die auch mieten oder dann eben in so einer Finca drin, dass man da praktisch ja versorgt wird. Das ist ja auch eine schöne Sache. Und es sind ja auch nicht so viele Leute da, es ist viel entspannter. Es gibt wirklich alles, was man auf Mallorca machen kann.
Ja, natürlich, also außer Skifahren geht viel. Das mit diesen Finken.
Das kommt noch, irgendwann kommt da auch noch Skihalle hin.
Naja, wir haben im Winter schon, also wenn Weihnachtsmarkt ist im Port Adriano, da bauen die da schon so eine Kunstbahn zum Schlittschuhlaufen für die Kinder auf. Das passt schon, ja. Aber was ich noch sagen wollte, nicht nur diese Fincas in den ländlichen Gegenden sind halt so eine Ruhepunkte, sondern auch in der Stadt. Palma hat unzählige viele kleine Boutique-Hotels. Und ich glaube, Palma ist im Winter immer ausgebucht. Immer, immer, immer. Weil viele Leute das nutzen, mal schnell nach Mallorca zu fliegen und buchen sich dann in Palma ein. Palma ist eine unglaublich schöne Stadt. Mhm. Die hat ganz viel Flair durch ihre alten Gassen, durch ihre alten Häuser. Hat auch zur Freude meiner Frau und meine sehr gute Geschäfte. Und da bist du dann schon mal irgendwie einen ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Und das ist echt, also Palma ist eine schöne Stadt, das nutzen wir oft im Winter, beziehungsweise wenn es nicht mehr so heiß ist. Und nehmen uns mal ein Wochenendauszeit einfach nur in Palma, einfach um da zu sein. Abends in so einem kleinen Tapasbar zu sitzen und dann am nächsten Morgen irgendwie am Strand lang zu schlendern oder so. Also das ist schon sehr, 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 sehr nice.
Wenn wir gerade von Temperaturen geredet haben, Winter, wie ist so die Temperatur im Winter? Was kann man sagen, wie tief geht es runter?
Also ganz witzig, ich habe diese Frage gerade am Sonntag in der Sendung recherchiert, weil wir mussten halt immer irgendwie das Wetter machen und zwar halt unverändert 44 Grad, strahlender Sonnenschein. Und ich habe gesagt, lass uns mal recherchieren und habe rausgekriegt, im Januar 2022 gab es 4 Tage, an denen wir in der Nacht Minusgrade hatten. Mhm. Und das Tiefste waren -4 Grad im Kloster Jug oben im Tramontana. Mhm. Aber die Normaltemperaturen im Winter laufen so Minimum 10, 9 Grad in der Nacht und am Tag, je nachdem, ob die Sonne rauskommt oder nicht, bist du so zwischen 15 und 20 Grad.
Ja.
Die Temperatur ist gar nicht das Problem. Also es gibt eigentlich kein Problem. Was halt im Februar passiert, wenn es lange regnet, wenn es so mal 2 Wochen, 3 Wochen regnet, hast du halt schon eine ordentliche Luftfeuchtigkeit. Mhm. Aber auch das ist nicht zu vergleichen mit einem Winter hier in Deutschland oder in Mitteleuropa. Also, ne?
Obwohl, die letzten Jahre war es ja auch immer anders. Ich denke nur an Weihnachten mit 14, 16 Grad.
Das haben wir ständig.
Ja,
aber es sind anderes Weihnachten, aber es ist schön.
Anderes Weihnachten, ja. Es gibt ja auch Weihnachtsmärkte. Ich glaube, jeder Ort hat ja irgendwo eine Weihnachtsveranstaltung und so, ne?
Ja, das ist in den letzten Jahren extrem viel geworden, dass es so diese typischen traditionellen Weihnachtsmärkte gibt. Bei den Spaniern sehen die ein bisschen anders aus. In Palma auf dem, Plaza de Mayor gibt es einen großen Weihnachtsmarkt. Das ist dann aber eher so eine Bude an der anderen. Da fehlt halt so dieses typisch deutsche Weihnachtsmarkt-Flair. Das gibt es aber. Es gibt einen im Port Alsnaus, es gibt einen in Santani und in verschiedenen Ecken gibt es auch noch welche. Die werden von den deutschen Residenten organisiert und da ist dann schon so mit Holzhütte und Lammfell auf dem Stuhl und Glühwein und Austern und das ist schon schön.
Mhm.
Ja. Und der Tannenbaum.
Und der Tannenbaum, natürlich.
Ja.
Wie feiert man Silvester?
Entspannt. Also ganz entspannt. Also wer jetzt der Fan ist von Raketen, Krallen und Krach und vielen Leuten, der sollte nicht kommen.
Mhm.
Wir feiern Silvester sehr, sehr ruhig oder die Insel an sich feiert sehr, sehr ruhig. Und wenn du dann irgendwo draußen bist um 24 Uhr und guckst dich um in der Gegend und siehst da hinten Raketen, Deutsche, da Raketen, Deutsche. Ansonsten der Mallorquiner und der Spanier, der hat eine ganz andere Tradition, nicht weniger gefährlich, wenn man es nicht kann. Und zwar haben die 12 Trauben, so 12 Mini-Trauben, und dann gibt es 12 Glockenschläge vor Mitternacht, und der letzte ist dann halt Punkt Mitternacht. Mhm. Und das Ziel ist, diese 12 Trauben zu diesen Glockenschlägen zu essen, zu verschlucken und zu hoffen, dass es nicht eine irgendwie stecken bleibt. Aber das ist so die Tradition der Spanier.
Mhm. Und das okay, ist immer sehr ja, gut. Das erinnert mich jetzt an unseren Podcast von Teneriffa.
Genau.
Da haben die beiden das auch erzählt, ne?
Richtig,
richtig. Genau, das ist da genauso. Spanische Tradition.
Das hatte ich ja zweimal mitbekommen. Ja, wir sind ja, als ich mit dem Schiff unterwegs war, sind wir immer in Teneriffa vom Hafen rausgefahren und wollten um 12 Uhr dann ein Feuerwerk sehen. Aber es gab keins. Also es gab schon eins, aber erstmal 10 Minuten gedauert, bis dann mal was passiert ist. Und ja, da habe ich auch damals die Frage gestellt, warum ist das so? Ne? Das ich zähle einen Countdown runter auf dem Schiff und sage, und jetzt das Feuerwerk. Und jetzt das Feuerwerk. Es lief schon die Musik im Hintergrund, aber es gab immer noch kein Feuerwerk.
Pyrotechniker hatte frei.
Ja, ja, so ungefähr. Ne? Aber so ähnlich ist es auf Mallorca dann auch, denke ich mal. Ne?
Genau, also zu Silvester sind die da sehr, sehr, sehr verhalten. Mhm. Aber die lassen dann so ein paar Tage später, bei denen ist ja dann der Heiligen Drei Könige, ne? Das ist ja dann der 6. Januar. Und da lassen die dann die Sau raus, also 6. Januar geht noch, aber dann, wenn Sant Antoni ist und solche Feste, wo sie dann ihre Stapel mitten in der Stadt verbrennen, wo du komplett vom Glauben abfällst, was Luftverschmutzung, Umwelt und alles Mögliche angeht, da denkst du, die haben es noch gar nicht verstanden. Ja. Aber das ist dann so ihre Tradition. Und das, was ich gerade sagte mit den Coro Fox, jetzt mit den Feuern im August, ne? Da sind die völlig mit diesen Dämonis und mit den Teufeln, da lassen die Sau raus, da wird es sportlich. Mhm.
Ja. Gehen wir mal nochmal einen Schritt weiter von Silvester, Neujahr, Richtung Karneval. Auch da ist ja auf der Insel, ich glaube mal, eine kleine Tradition, oder?
Naja, der Karneval kommt jetzt nicht nur in der deutschen Hochburg an, von der wir vorhin gerade lange gesprochen haben, ja, sondern auch die Spanier feiern Karneval. Mhm. Sie feiern ein bisschen anders. Und für die Residenten ist halt dieses Thema Karneval so eine, na, wie soll ich sagen, so eine gefundene Abwechslung, weil es ist halt lange nichts los. Ne? Der Resident, der langweilt sich ja, wenn dann irgendwie die Touristen alle weg sind, dann hat er sich im November, im Dezember hat er sich ein bisschen erholt, hat ein bisschen Weihnachten gefeiert und dann kommt irgendwann Januar, da passiert gar nichts und im Februar ist dann Karneval und dann geben die Deutschen auch richtig Gas und wir haben auch bei uns in der Südostecke oft Karnevalveranstaltungen, da braucht sich nichts verstecken, du kannst du denken, du bist in Köln. Also da geht's Vollgas, ja. Dann Karneval ist eine spannende Geschichte, ja.
Ja. Und dann geht es schon mal ein Stück weiter, dann geht es im März schon los mit den ersten Radfahrern.
Na gut, die Radfahrer sind halt schon im Januar da, liegt je nachdem am Wetter, wann die kommen, aber es gibt halt Verrückte, die sind immer da, die fahren auch jetzt bei 40 Grad, kann ich nicht verstehen, aber ist halt so. Mhm. Was spannend ist in diesem Frühjahr, und das ist auch eine sehr beliebte Reise, spreche ich aus Erfahrung, die Mandelblüte. Mhm,
da wollte ich gerade jetzt...
Ah, okay, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade
den
weggedingst habe.
Das macht gar nichts, ne? So, das notiere ich mir gleich. Minuspunkt.
Ja, so. Das waren 5 Minuspunkte. Also Mandelblüte, eine sehr spannende Geschichte. Und was da am spannendsten ist, schaut euch mal die deutschen Reiseanbieter an, wann die diese Mandelblüte anbieten. März, April. Da sind die meisten Mandelbäume schon verblüht. Also bei uns auf dem Grundstück fangen die ersten Mandeln an, um Weihnachten rum zu blühen. Und je nachdem, wie das Wetter ist, wie die Sonne ist und wie die Kälte nachts ist, blühen die so in der Hochphase bis Februar. Januar, Februar, März noch ein paar, aber dann ist halt auch Feierabend. Und das ist echt ein spannendes Spektakel, diese Mandelblüte zu sehen, wie die da schneeweiß oder leicht zart rosa an den Bäumen blühen, diese Dinger. Und das ist cool. Und dann machen die auch Parfüm aus den Mandeln, Blüten. Ne? Also nicht nur die Mandeln an sich, wenn sie dann reif sind, jetzt zum Beispiel, aber im Frühjahr gibt es auch Parfüm, Mandelblütenparfüm.
Ich war Anfang Februar mal da gewesen, hab gesagt, hey, hier blühen schon alle Mandeln, was machen die denn immer im März?
Ja, im März ist nicht mehr viel, da musst du dann gucken, dass du so eine schattige Ecke erwischt hast, wo der Baum steht, dass der noch blüht im März.
Das war doch auch, glaube ich, damals die Zeit, wo wir unten waren, Dieter, oder? Wo wir uns getroffen haben, war das nicht auch so die Februarzeit, Januar, Februar?
Ich bin jetzt gerade überlegen, war das nicht irgendwie Herbst?
War da was Herbst?
Ja, das andere ist geblüht wahrscheinlich.
Weil die Sonne ist geblüht, das Pilz hat geblüht.
Ich war ja auch zum Wandern da, habe so eine Weinfinca besucht. Also ich glaube, das war eher Herbst, wo wir uns da
getroffen haben. Okay, ja. Wie gesagt, ich war ein bisschen öfter dort.
Also Wein ist auch ein spannendes Thema auf unserer Insel, weil du es gerade ansprichst, Dieter. Ja. Wein
wollte ich auch gerade noch mal reinwerfen.
Mal mir mal noch 5 Minuspunkte hin, glaube ich, ist egal.
Ja, wir brauchen uns gar nicht, merkst du?
Also, ja, ja.
Ihr habt mich jetzt angestochen, erzählt von Mallorca und dann geht das halt jetzt hier raus. Ne? Was drin ist, kommt raus. Wein, spannendes Ding. Geschichte, als wir hin sind, ich wusste, Mallorca ist spannend mit Wein, baut sich gerade auf. Seit Ende der 80er Jahre ging es dann halt wieder los mit dem Thema Wein. Und da habe ich ein ernstes am Anfang so in unserer Südostecke die Weinberge gesucht. Und haben wir gedacht, wo waren die, was machen die? Wir müssen doch mal irgendwie Berge sein, wo der Wein dran ist. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, da gibt es ja gar keine Berge, das ist alles ebenerdig. Mhm. Und dann habe ich sie natürlich gesehen, aber ich habe immer gedacht, wo sind denn jetzt diese riesen Weinberge? nee, ist ja nicht, ist ja flach. Ja. Und das ist echt, also Wein auf dieser Insel, es gibt, ich habe die Zahl vergessen, über 138 oder 39 kleine Bodegas, ne? So kleine Weingüter. Und die verrücktesten sind sowas wie im ehemaligen Hühnerstall oder nach so einer verrückten Sachen. Also das ist Wein und die Insel ist ein Thema für sich. Ehrlich gesagt ein komplettes Thema für sich. Mit den Anbaugebieten, mit den autochthonen Rebsorten, mit dem, was die mit dem Wein machen. Die verbuddeln den zum Beispiel, einer verbuddelt den 12 Monate in der Erde.
Okay.
Die Flasche, wenn sie fertig ist.
Auch schön.
Okay.
Naja. Ja. Aber da habe ich mich schon
gefragt, warum macht er das, glaube ich.
Naja, und dann machst du mal so eine Verkostung, nimmst den gleichen Wein, den man im Keller liegen hat, und dann nimmst du die Flasche aus der Erde. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der gleiche Wein. Und das liegt halt daran, dass sie den verbuddeln oder die versenken den im Meer oder machen blauen Wein. Also Wein ist echt irre auf dieser Insel.
Gibt es denn so eine Spezialität als Wein? Also ich sag mal, es gibt ja Weinbauregionen, da ist der Weißwein sehr stark, dann ist der Roséwein so stark. Was ist auf Mallorca? Gibt's
der Rotwein
bei der uns Rotwein,
auf Mallorca, ne? Ja, genau. Du hast ja die autochthonen Rebsorten. Autochthon heißt ja, das sind nur in diesem speziellen Gebiet. Also die gibt es nur auf Mallorca. Hm. Die sind resistent und die sind extra gezüchtet und davon hast du viele. Und Rotwein ist so die Hauptfarbe beim Wein. Cabernet Sauvignon, solche Geschichten, Shiraz, Bremsal.
Okay. Dann kommen wir mal dazu, wie man nach Mallorca kommen kann. Ist klar, mit dem Flugzeug, so kennen es die meisten. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Barcelona, dort auf die Fähre. Und dann kann man ja nach Palma fahren und man hat ja auch die Möglichkeit, nach Alcudia, glaube ich, zu fahren. Aber auch von einem anderen Hafen von Frankreich aus, glaube ich. Ne?
Also es gibt neben dem Flugzeug noch die Möglichkeit Auto, ganz klar, du hast recht. Barcelona ist so der Hafen, der ganzjährig Mallorca anfährt, weil das ist ja so die Einflugschneise bzw. die Einfahrtschneise für alle Güter, alle Lebensmittel, die vom Festland kommen oder sonst woher. Also die Fähre fährt jeden Tag, ich glaube zwei sogar. Und dann gibt es im Sommer zwischen April und Oktober noch eine Fährverbindung von Toulon. Das ist ein kleines Städtchen neben Marseille in Frankreich und die läuft in Alcudia ein. Die ist nicht so die LKW-Fähre, sondern eher schon die Touristen- und die PKW-Fähre. Ist ein bisschen, naja, ich will nicht sagen schicker, aber ne, ist halt nicht so irgendwie nur eine Fähre, ist schon eher ein Schiff. Der Vorteil, wenn du über diese Fähre fährst, sie ist zum Teil preiswerter als Barcelona. Und wenn du von Deutschland aus kommst, du sparst ungefähr 300 Kilometer, die dir fehlen,
sagen, ja, bis 300, Barcelona. 350, weil du musst ja nicht vor Marseille rechts abbiegen, sondern du biegst ja im Prinzip links ab.
Richtig, dir fehlt halt das letzte Stück von Marseille bis runter nach Barcelona, das sind ungefähr 300 Kilometer, die sparst du dir. Bist natürlich ein Stück länger unterwegs, 10 Stunden, bis du in Alcudia ankommst, aber die Fähre runterwärts ist meistens, nee, stimmt gar nicht, die ist am Tag. Die hochwärts von Alcudia nach Frankreich, die sind meistens dann am Abend in der Nacht, also fährst du durch die Nacht und bist dann am nächsten Tag in Frankreich. Und kannst dann weiterfahren. Das ist eine sehr spannende Sache, so eine Geschichte mit dem Auto mal auf die Insel zu fahren. Und ich habe festgestellt, dieses Jahr haben es ganz viele Leute gemacht. Weil, warum? Die Mietwagenpreise sind extrem durch die Decke gegangen.
Ja.
Und dann nimmst du dir ein bisschen mehr Zeit und planst jetzt nicht irgendwie nur einen Tag Anreise, sondern nimmst dir Zeit irgendwie 3-4 Tage und fährst in Frankreich nicht unbedingt immer nur Autobahn, sondern fährst halt mal runter von der Autobahn und fährst halt durch die Landstraßen. Und wenn es dir irgendwo gefällt, hältst dann, haben wir auch schon gemacht. Es ist der Weg ist schon der Urlaub.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mehrmals auch mit der Fähre unterwegs gewesen, auch weil wir immer mal viel Gepäck hatten oder mit Family. Also wir waren mal zu viert plus Hund unterwegs. Und wenn du dir vorstellst, was dann der Flug kostet,
na klar,
da war es mit dem Auto halt wesentlich günstiger, auch mit der Fähre. Wir haben damals zwar auch knapp 400 Euro für die Fähre bezahlt hin und zurück, aber kriegt man einen Flug für 400 Euro mit 4 Personen und Hund. Keine Chance.
Gar keine Chance. Und du hast halt auf Mallorca dann dein Auto und kannst halt, wie gesagt, hast ja recht, viel mehr mitnehmen, ne? Was du jetzt gerade in. Und für uns als Residenten ist das sowieso immer mit dem Auto zu fahren sinnvoller, weil dann nimmst du das noch mit runter und das nächste dann wieder mit hoch.
Genau.
Wir haben das dieses Jahr, glaube ich, schon zweimal gemacht. Ja, im Januar und im März.
Und in der Nähe vom Flughafen, muss man dazu sagen, gibt es auch einen schönen Parkplatz. Also dann kann man das Auto auch mal stehen lassen ein paar Wochen, wenn man sagt, ich komme sowieso noch mal runter. Wenn man mal kurz nach Hause fliegen will, mal gucken, ob der Gasherd aus ist, dann kann man dann im Prinzip mal...
Da ruft dich dann irgendwann die Feuerwehr schon an, das ist nicht so schlimm, da muss ich nicht fahren.
Ja, aber vor allem die Preise, wenn du den Gasherd nicht ausmachst, ne, kann man sich ja gar nicht mehr leisten.
Ja, mittlerweile ja.
Ich glaube, da denkst du früher drüber nach, ob du den Gasherd ausmachst oder am besten abklemmst oder so. Ja, also das Thema Auto, Parkplatz, klar, gibt es ganz viele Anbieter um den Flughafen rundherum, wo du dein Auto einfach hinstellen kannst, teilweise für, ich glaube, 8 € pro Tag, und wenn du länger mietest, wird es noch preiswerter. Ja. Und dann steht dein Auto sicher, und wenn du dann wieder landest, so wie ich, dann morgen, übermorgen, keine Ahnung, steht mein Auto da und dann kann ich davon da aus weiter.
Ich hab meinen mal 6 Wochen dort stehen lassen, weil ich wurde kurzfristig angerufen, ich sollte aufs Schiff kommen, ne, in die Karibik. Und da dachte ich mir, ja, was machst du denn jetzt? Fährst du jetzt nicht nach Deutschland zurück? Die Familie war noch auf der Insel. Müssen wir jetzt abbrechen, aber das wollte ich dann auch nicht machen. Und da haben wir gesagt, okay, dann fliegt ihr in 2 Wochen ganz normal zurück. Und ich lasse das Auto da stehen und ich habe, glaube ich, 25 € für die Woche bezahlt oder irgendwas. Ja, also es war.
Das ist immer noch günstiger als das Thema.
Bewachter Parkplatz und alles, also wirklich, ne?
Immer noch besser als Autovermietung.
Genau, auf jeden Fall.
Gerade aktuell.
Ja. Ich glaube, die Preise sind so ums 200-fache, glaube ich, habe ich stellenweise gelesen.
Also ich kann mich an Wintersaisons erinnern, da haben die teilweise ein Auto für 5 € im Monat rausgegeben.
Ja,
weil sie hier irgendwie rumstanden, ne? Und jetzt haben sie in der Pandemie ganz viel Verlust gemacht, ganz klar, haben aber ganz viele Autos gar nicht auf die Insel geholt und dann setzte der Boom ein. Und ich meine, wir sind jetzt bei einem Tagespreis von, keine Ahnung, 80 € oder so. Je nachdem,
obwohl,
was du dir
von Auto... schon wieder. 80 ist
naja,
schon wieder okay.
Aber für 14 Tage rechnet er das mal aus.
Das ist klar.
Und deshalb siehst du halt ganz viele gerade mit ihren Autos da unten auf der Insel rumfahren. Was auch spannend ist, du siehst seit letztem Jahr ganz viele französische Touristen mit ihren Autos. Die Franzosen haben irgendwie Mallorca für sich entdeckt. Das hatten sie die Jahre vorher nicht.
Als ob sie keine Insel hätten.
Die waren sie vielleicht schon oder so.
Sehr schön, Dieter.
Ja, jetzt haben wir über Wein geredet. Dann lass uns doch mal ein bisschen was essen. Was würdest du empfehlen?
Das ist aber halt auch wieder so ein Essen. Essen ist eine gute Idee, ja, das stimmt. Aber es ist halt wieder so, du kannst vom 2-Sterne-Lokal bis hin zur letzten mallorquinischen Kneipe in der hinterletzten Ecke kannst du richtig, richtig gut und viel essen, also sehr auch vielfältig, ne? Also das liegt ja ganz daran, was du essen möchtest. Gehst du jetzt irgendwie nach Palma in die Stadt und suchst dir so ein gehobenes Restaurant raus mit 5 Gängen und Schickimicki und weißer Tischdecke, oder gehst du irgendwie aufs Dorf oder in die Berge und isst da so typische mallorquinische Gerichte wie zum Beispiel Tambet oder wie Frito Mallorquin oder Lammschulter oder solche Geschichten. Also Essen kulinarisch hat Mallorca richtig was auf dem Kasten. Und gerade das Thema mit den Tapas, ne, da kannst du dich ja den ganzen Abend mit Tapas zuschütten lassen, wenn du das willst.
Und natürlich Fisch, ist klar. Hat eine Insel auch meistens zu bieten. Also nicht nur Fleisch, sondern Fisch ist ja auch sehr, sehr groß.
Naja, beides. Fleisch, Mallorca ist schon sehr fleischlastig. Das musst du sagen.
Ja,
na,
das
klar.
Ist richtig.
Aber Fisch, gerade in den ganzen Fischereistädtchen, in Cala Radiata, in Porto Petro, was mir gerade einfällt, Porto Colombo bei uns auch. Überall hast du natürlich Restaurants, die sich mit dem Thema Fisch befassen, und da kannst du natürlich, klar, fangfrischen Fisch essen, ganz logisch. Ne?
Ja, auch an der Playa, wenn man hochgeht in Richtung Can Pastilla, da hat man auch ein paar schöne Fischrestaurants da direkt am Meer, wenn man so ein bisschen...
Kleiner Geheimtipp, also wirklich ein kleiner Geheimtipp, weil die haben irgendwie bloß 5 Tische drinstehen, Le Mirelones heißt das Ding, und ist direkt in Can Pastilla, direkt an der Schranke zum Hafengelände.
Genau.
So eine ganz kleine Butze, so selbst zusammengenagelte Stühle, so sehen sie zumindest aus, und haben sensationellen Fisch. Ja, und das ist im Winter dann, wenn nicht so viel los ist, obwohl da ist immer viel los.
Ja.
Ist das noch eine Nummer?
Und für Fleischliebhaber, ne? Also meine Adresse ist immer Farinera. Ja.
Ich hab's befürchtet. Kennt ihr alle, wenn ihr schon mal auf Mallorca wart?
Genau.
Safarinera, das legendäre Restaurant am Flughafen. Das ist das
direkt an der Autobahn.
Direkt an der Autobahn. Und jeder, der irgendwie einmal in Mallorca war, mindestens einmal, der rennt da rein, um da Fleisch zu essen. Macht das. Das ist völlig in Ordnung. Das ist gutes Fleisch. Das könnt ihr super essen.
Ja.
Es gibt aber da auch noch so im Landesinneren so ein paar
sehr
Geschichten.
Viele schöne, ja.
Mir fällt jetzt gerade ein, das ist in Alaro, und das lief schon ganz oft bei meinem Freund Tim Melzer im Fernsehen. Das ist eine Oma. Ich weiß jetzt aber nicht, wie heißt denn das Ding? Ich muss mal gucken. Da fährst du mit dem Auto schon richtig ins Gebirge rein in Nalaro und dann stehst du da vor einem Tor und da fährst du durch und dann laufen da die Zieglein und die Schäflein und dann fährst du weiter und dann kommt ein Parkplatz und ganz oben auf dem Gipfel kommt ein Haus, das ist ein Restaurant, da steht die Oma noch am Ofen, am Holzofen und schiebt da die Lammschultern und die Zieglein in den Ofen und das ist so richtig urig, also so richtig, da qualmt es noch, weil das so Holzfeuer ist und die Tische sind halt irgendwie schon 150 Jahre alt und das ist so ein bisschen...
Heißt das Esswerger oder so?
Genau, so heißt das, Dieter. Esswerger. Genau, das ist es.
Esswerger, ja. Entschuldigung.
Ja, genau. Ja, aber das ist es. Das war's schon, oder?
Ja, ja.
Ja, und das kannst du ja bestätigen, dass das da oben... Das ist authentisch. Das ist typisch, ne?
Aber ich kenne auch eins...
Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob das auch das war... Das ist in den Bergen, ne? Ja, doch, ja, ja. Klar, da sind wir gewandert und sind da eingekehrt.
Klar, klar.
Genau. Und was haben wir, jetzt bin ich gerade überlegen, was haben wir denn da gegessen? Irgendwie.
Zieglein oder Lamm? Ja.
Zieglein oder Lamm, ja.
Ja, beides würde ich normal nicht essen.
Mhm. Weißt du, was auf dem Teller war?
Naja, na klar, das, was draußen im Garten fehlte, war auf dem Teller.
Was war das denn? Ich muss mal in meinen Fotos gucken, da habe ich das irgendwo noch dran.
Aber ich muss auch, wenn wir jetzt über Fleisch reden und Zieglein und Lamm und solche Geschichten, ich muss auch mal noch ein bisschen eine Lanze brechen für das Thema vegetarisch. Die Mallorquiner und die Spanier sind bei diesem Thema vegetarisches Essen und vegetarische Restaurants, meine ich, ein Stück weiter vorne als in Deutschland, beziehungsweise die Akzeptanz ist ein bisschen höher und es gibt sehr, sehr gute, gerade in Manaco fällt mir eins ein, vegetarische Restaurants. Da vermisst du kein Fleisch, wenn du da isst. Das ist halt einfach, und die Mallorquiner akzeptieren es auch und mögen es halt auch und rennen da auch hin. Also, das ist auch eine spannende Geschichte. Klar, du hast ja nicht Ackerbau, du hast aber Gemüseanbau und du hast ja alles da, ist alles frisch.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, bei dir in der Ecke unten, da gab es auch mal oder gibt es noch ein Restaurant. Auch da, es war die Oma noch in der Küche und da habe ich die beste Paella aller Zeiten gegessen. Okay. Und das ist das nächste Thema. Also da, über das wir uns vorhin unterhalten haben, da gibt es eher die TK-Paella. Gibt es denn auf der Insel auch, ich sag mal, für dich oder einen Tipp, wo man sagen kann, da müsste ich hingehen, um eine richtig tolle Paella zu essen?
Gut, über das Thema anfangen kannst du mir mal 5 Minuspunkte wegstreichen, weil ich habe jetzt schon 5 Minuten das Thema Paella im Kopf gehabt und habe es nicht gesagt. So, sehr schön, danke. Paella, ich habe befürchtet, dass genau dieses Thema kommt. Also, das ist so ein bisschen meine Meinung und ich weiß, ich bin da nicht so beliebt mit der Meinung. Ich finde, so eine Paella, das ist so, die kannst du eigentlich nie falsch machen und nie richtig machen. Mhm. Na klar, unser Spanier im Team, wir haben ja so bei unserem Mallorca 1 Radiosender haben wir einen Spanier im Team, unseren Quotenspanier. Der sagt, der kommt aus Valencia und der sagt natürlich, hey Freunde, es gibt nur die typisch valencianische Paella, alles andere sind Reis mit Sachen.
Natürlich.
Aber das erzähl mal so einer mallorquinischen Oma, die jeden Sonntag am Herd steht und für ihre Großfamilie eine Paella macht, die behauptet nämlich genauso von sich, sie kann die einzig wahre Paella. Mhm. Also das ist halt so ein Ding, Paella. Da kann halt irgendwie, klar sind die Grundbestandteile, du hast Reis, du hast Safran, du hast Fleisch, wenn du das willst, und du hast Fisch. Und ein bisschen Gemüse. Aber was, von wem, wie viel da reinkommt? Ich bin da immer sehr Freestyle. Es gibt Mallorquiner, die essen auch meine Paella, wenn ich mal eine mache. Aber die Deutschen lieben sie halt immer. Und das ist halt so, die weltbeste Paella findest du, glaube ich, auf dieser Insel nicht. Das ist so eine subjektive Geschichte mit der Paella.
Gibt es denn auch, ich kenn so Feste, wo man da so richtig schon die großen Pfannen mit 5 Meter Durchmesser, keine Ahnung, und dann so eine richtig schöne Paella machen kann. Das gibt es ja wahrscheinlich
natürlich,
auch.
Das gibt es ja wieder im Herbst in Canpicafort zum Beispiel oder in Muro, wenn die dann ihre Strandfeste machen, ne, alle in weiß, lange Tafel am Strand und dann gibt es dann halt diese riesengroßen Paellas oder wenn in Palma im März, meine ich, dass Paella-Fest ist, dann gibt es das. Also das ist schon Tradition. Ja. Übrigens für die Paella, der Reis wird auf der Insel angebaut. Es gibt Reis auf der Insel. Mhm. Das ist auch spannend, wusste ich auch nicht. Der wird nicht angebaut wie in China im Wasser, sondern trocken, ganz normal wie Getreide. Und natürlich auch das, was die Paella ausmacht, zumindest wenn es eine normale ist, der Safran. Mhm. Auch der wird auf der Insel angebaut. Und Erntezeit ist jetzt im November, wenn man weiß, wo diese Krokusse stehen. Kann man sich da mal welchen holen? Das wissen aber nicht viele.
Mhm. Die ist so, es gibt Reis, Baby.
Schütteln Elga. Also das Thema Essen, wie gesagt, ist sehr vielfältig und Gott sei Dank ist das ja eine subjektive Geschichte. Und ich glaube, du findest auf dieser Insel überall typisch mallorquinische Sachen. Was du aber auch findest, und das ist jetzt halt wieder so ein Thema für die Urlauber auf der Insel, du findest halt auch ein Schnitzel. Mhm. Aber wenn es gut gemacht ist, Escalope auf Spanisch, ist das auch gar nicht schlimm. Aber so diese typisch deutschen Lebens-, also typisch deutschen Gerichte, weil ich aus Deutschland komme, ne, was der Bauer nicht kennt und so, ja, gibt es natürlich auch. Und das ist nicht nur in der Hochburg, von der wir heute schon gesprochen haben, sondern halt auch in den anderen Touristengebieten, Calamillor, Cala Radiada, Paguera und wie sie alle heißen. Na klar, ja, da hast du halt so eine Restaurants
auch. Und weil du gerade nochmal Touristen gesprochen hast, es gibt natürlich ja auch andere Touristen, andere Nationen. Und die haben ja auch ihre Hochburgen. Ich sage ja einfach mal nur die Engländer, ne?
Du sprichst von Magaluf.
Richtig, genau. Ne? Das ist ja zum Beispiel ein Gebiet, also da muss ich die Deutschen mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, weil wenn man in Magaluf abends ist und vergleicht das dann mit der kleinen deutschen Enklave namens Ballermann, ja, würde ich behaupten, dass es da ein bisschen schlimmer zugeht.
Da kann ich dir jetzt nicht widersprechen, ich kann das nur unterstützen. Yeah. Ich habe mich immer geweigert, irgendwie mit Magaluf was zu tun zu haben, beziehungsweise dahin zu fahren. Und jetzt hat mich mein großer Reisesender doch mal gezwungen, über ein Hotel in Magaluf zu berichten. Gott sei Dank war noch Nebensaison und es war noch nicht ganz so schlimm, aber auch das hat schon gereicht. Mm. Und jetzt in der Hauptsaison, ich will da nicht hin.
Also das Palma Nova ist auch nochmal so eine Ecke.
Naja, das ist so alles die eine Ecke. Ja. Und das hast du natürlich komplett recht, also da ist es schon... Ja. Noch verschärfter als in den deutschen Hochburgen.
Ja,
aber wer sowas möchte, klar, kann jeder machen.
Ja. Aber wie gesagt, da gibt es aber dafür ein kleines Marineland, wo man da hinfahren kann, also wo man ein bisschen Delfine und so gucken kann.
Ne? Ja, genau. Das ist halt auch so eine spannende Geschichte für Mallorca. Es gibt halt auch was für die Familien und für die Kinder. Und gerade jetzt im August noch sind halt noch viele Familien da. Es gibt das Marineland mit den Delfinen. Es gibt den Wasserpark, den Western Wasserpark, wo du die Rutschen hast. Es gibt das Aqualand. Es gibt das Aquarium bei uns um die Ecke, was auch sehr, sehr, sehr sehenswert ist mit den ganzen großen Becken und Fischen und Haie und Rochenstreicheln und so eine Geschichten. Du hast dann, fällt mir ein, im Bereich Canpica vor, Rancho Grande. Ist übrigens so ein Tipp für Fleisch, was besser ist als am Flughafen. Mhm. Rancho Grande hat ganz viele Pferde, hat Papageien, hat ganz viele Tiere. Da kannst du die, gehst dahin essen und die Kinder können irgendwie hier Tiere streicheln, füttern, ausreiten, sonst sowas. Das ist spannend. Und du hast was Neues. Was heißt neu? Doch vor der Pandemie haben die begonnen, unweit von Palma. Und das nennt sich Frisopolis. Mhm. Warum könnte das so heißen, Freunde?
Hat es was mit Frisuren zu tun?
Ja, nee, mit Frisuren hat es nichts.
Polis?
Nee, Frisopolis. Okay, ich muss es lösen.
Bitte kriech
ich. Die Erdbeere heißt Frisa. Ah. Das ist das Erdbeerland. Also quasi sowas wie der Erdbeerhof hier in Deutschland. Mhm. Und der hat da ganz viele Erdbeeren angebaut und du kannst da hingehen, wenn die Erdbeeren reif sind, was irgendwie so im März beginnt und bis Ende Mai, Anfang Juni läuft und kannst deine Erdbeeren selbst pflücken und hat da so eine Granja, also so ein Tiergehege, da sind auch wieder Hühner und Schweine und Pferde und alles Mögliche und kannst dann da dein Picknick machen, du kannst die Kinder können mit dem Traktor fahren, du kannst ernten gehen und das ist relativ nah bei Palma, also zwischen Lucmajor und Palma, Frisopolis und da kannst du dich auch den ganzen Tag aufhalten mit den Kindern und das nutzen. Im Sommer, klar, wenn so heiß ist, willst du nicht bei 40 Grad auf so einer Granja rumrennen und es staubt überall. Aber im Winter oder dann in der kühleren Jahreszeit nutzen das auch ganz viele Spanier. Die Spanier machen am Sonntag so Familientreff. Ne? Da kommt irgendwie die Oma und alle möglichen, die irgendwie zur Familie gehörten oder gehören. Und das machst du da. Du mietest dir da so eine Ecke. Da steht ein Grill und so ein paar Sitzmöglichkeiten. Da bringst du dein ganzes Gerümpel mit. Und dann grillst du da und dann hast du dann den ganzen Tag Ruhe. Die Kinder können da toben und Burgen bauen und sonst was mit Stroh. Und du hast da deine Ruhe. Und das nutzen die Spanier im Winter extrem gut. Und die Residenten natürlich auch.
Mhm. Sehr schön. Dann habe ich noch eine Sache. Mallorca. Perlen.
Ah, die Geschichte der Perlen.
Richtig. Wie kommen die Perlen nach Mallorca?
Das habe ich mich auch gefragt.
Ja?
Das habe ich mich ernsthaft auch gefragt. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu recherchieren. Es war ein Deutscher. Der hat in Paris gelebt und hatte da den Auftrag, diese Zuchtperlen herzustellen, beziehungsweise hat die entwickelt und hat die herzustellen gehabt. Und er hat dann irgendwann von Paris, das muss in den 1920ern gewesen sein, hat dann von Paris echt so die Schnauze voll gehabt und kannte Mallorca und ist dann nach Mallorca ausgewandert und hat dann das, was er in Paris angefangen hat, noch perfektioniert und deshalb gibt es diese Zuchtperlen, also sind ja nicht wirklich echte Perlen, sind ja, ne? Gemachte Perlen, gibt es das auf der Insel und du hast auf der Landstraße MA15 hinten von Manacor Richtung Palma vor, ich glaube, 3 oder 4 so eine Schaufabriken und in jeder Stadt hast du so einen Shop von denen. Die sind schick, ja, ja klar. Mhm. Aber das war eine Frage, die stimmt. Da habe ich mich auch, warum kommen Perlen nach Mallorca? Ja, Fischt nirgends. Ja, am Anfang habe ich gedacht, die wären irgendwie hinten im Tramontana, wo du dann an den Steilküsten wären die Muscheln, aber nee, ist ja nicht.
Ja. Gut, dann natürlich, worüber wir auch noch mal kurz reden können, Wasseraktivitäten. Klar, du hast alles auf der Insel, von Surfen über Kajak oder Stand-Up-Handling. Also du kannst dich sportlich auf der Insel, glaube ich, nicht beschweren. Du hast alle Möglichkeiten der Welt, oder?
Ja,
es
du
gibt auch Fitnessstudios und
ne? Naja, sportlich gibt es alles. Du könntest dich höchstens beschweren, wenn du gar nichts machen willst und in jeder Ecke ist irgendwas. Ja. Na klar, du hast sportlich...
Das guckst mich jetzt so an.
Also sportlich kannst du auf dieser Insel alles machen und natürlich Wassersport ganz weit oben, ob das jetzt Bootfahren ist, Jetski fahren, Tauchen, hier mit den Paraglidern oder Windsurfen, alles mögliche, Wellenreiten, alles mögliche kannst du rund um die Insel machen und auch da gibt es Hotspots, gerade die Ecke Alcudia, Canpicafo ist halt ein sehr beliebtes Surfergebiet, weil dort immer gut Wind ist und die Surfer gut unterwegs sind. Und an der Playa, wovon wir heute schon gesprochen haben, hast du so diese typischen, wenn sie dich mit so einem Schirm da hochziehen und du guckst dann von oben über die Playa oder du hast Surfbretter, also ist alles. Mhm. Gibt's alles.
Und viele wollen ja auch mal ein bisschen ein paar Yachten sehen zum Beispiel. Ne? Also ich sage jetzt mal, Porto Andrade ist zum Beispiel ein schöner Hafen, wo man auch schön und gut essen kann. Ne? Ist ein bisschen teurer, aber es ist auch schön. Und da gibt's ja auch noch, ich sag mal, 2, 3 kleinere Häfen in dem Bereich, die eigentlich noch mehr einladen dazu, oder?
Na, du meinst, wenn dir jetzt irgendwie die nächste Depri bevorsteht, dass du dir die da abholst, wenn du da durchläufst durch diese Häfen.
Ja.
Ja,
aber es ist ich muss ja wissen, wo mein Fahrer mich hinfährt.
Ja, logisch, ja, genau. Also was jetzt gerade so aktuellen Phänomen ist, du hast jede Woche, also kannst sagen fast jeden Tag, und das sehen wir ja natürlich von unserem Studiofenster aus ganz gut, eine Mega-Yacht nach der anderen in der Bucht von Palma liegen und da geht es vom, keine Ahnung, vom Scheich aus Katar bis über irgendwelche russischen oder ukrainischen Leute bis hin zu Amerikanern. Jetzt war irgendwie die Frau des mexikanischen oder des Besitzers des mexikanischen Privatfernsehens da und die eine Yacht ist größer als die andere. Und was du meinst, ist eher so Port Adriano, der künstlich angelegte Hafen, genau. So der Yachthafen oder Port Alsnaus, das hatten wir schon mal zum Thema Weihnachtsmarkt, da in der Ecke liegen dann halt diese Schiffen oder Port Blanc direkt in Palma gegenüber der Kathedrale. Ja. Dort kannst du dann halt einfach mal Yachtwatching machen.
Genau, und hast halt auch die Möglichkeiten, gerade in dem Bereich, dass du halt auch viele Restaurants hast, das heißt, du kannst dann auch wirklich viele Fischrestaurants auch in dem Bereich, also es lädt natürlich auch ein, nicht nur zum Flanieren, sondern auch nochmal...
Da musst du dir überlegen, mit wem du hingehst und wie du die Marie einsteckst. Also musst du die große Marie einstecken,
ja,
wenn
du
da
in Portals
gehst. Da brauchst du, da kannst du richtig angeben, ja.
Im Notfall gehst du halt Nikki Beach.
Ne? Brauchst du auch. Ja, kannst du machen, aber brauchst halt auch irgendwie. Ne? Also, ja klar, aber das kann man sich mal antun, natürlich, klar.
Na klar. Ja. Ja, also ich bin durch, Dieter. Vielleicht hast du noch was?
Ja, das war es jetzt im Grunde eigentlich auch für mich, Mallorca. Es war ein bisschen anders als, sage ich mal, normal, wenn wir erstmal anfangen mit den Daten und Fakten zu den Reisezielen. Mhm. Aber ich glaube, dadurch haben wir jetzt einfach viel mehr, sind wir viel tiefer durch Jens nach Mallorca eingetaucht.
Genau. Und ich denke mal, über Mallorca Zahlen und Fakten brauchen wir nicht viel zu reden. Ich meine, die weiß eigentlich fast jeder, der sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Ja, und
ein Fakt stimmt nicht. Es ist nicht das 17. Bundesland.
Ja, das wissen wir.
Und die sprechen da Spanisch, nicht Deutsch.
Nee, Mallorquin.
Mallorquin. Oder Mallorquin, ja klar.
Sehr gut. Okay, dann vielen Dank fürs Hören und vielen Dank natürlich an unseren Experten Jens Becher von Mallorca 1, was die Frequenz war, UKW 106,3, ne?
So sieht's aus.
Genau.
Ja. Oder auch Sonnenklar TV.
Ab und an auch da mal winken. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Herzlichen Dank, dass ich von meiner Lieblingsinsel, und ich weiß, es ist nicht nur meine Lieblingsinsel, berichten durfte. Und ich freue mich ernst über jeden, der uns besucht und über jeden, der die Insel genauso entdeckt, wie sie wirklich ist.
Genau. Danke. Und für jeder, der mit dem Stichwort Audioreise bei Mallorca 1 am Studio klopft, der bekommt dann ein Bierchen ausgegeben.
Sehr schön.
Ja, was anderes. Das waren die Minuspunkte, die habe ich jetzt gerade mal ausgerechnet auf die Schritte.
Aber können wir gerne machen. Wir freuen uns über jeden Besuch.
Sehr gut.
So, wir grüßen auch mal nach Amerika, da haben wir mittlerweile 4% der Hörer. Hm. Die, in Österreich haben wir auch 4%, in Griechenland 3%, in der Schweiz 2%. Also all die grüßen wir mal. Wir grüßen natürlich auch die 82%, die uns in Deutschland unseren Audioreise-Podcast hören. Nicht vergessen, abonnieren, immer ganz wichtig. Und falls irgendwelche Fragen sind, gerne über audioreise.de würden wir die beantworten. Ne?
Das machen wir so. Na?
Dann sage ich mal, ihr habt bald Hörer auf Mallorca. Viele Hörer auf Mallorca.
Das
dann
ist schön.
Verschieben sich die Prozente wieder.
Nach Spanien, genau.
Ja. Oder sind die 82% nicht schon mit Mallorca? Ah nee, das haben wir ja geklärt. Wunderbar, dann sagen wir Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Dieter Döring.
Und Andreas Schmidt.
Tschüss.
Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Andreas Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.